Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Stunde reicht doch.
Frank, du wolltest um 12 Uhr hier sein, jetzt ist es 2, was ist los?
da war was. Du warst nicht alleine, als ich kam.
Ja, du warst erst um 1 Uhr hier.
Nein.
Ja.
Nein.
Doch.
Nein.
Ja.
Nein.
Ja, 100 Pro.
Nein.
Doch.
Nein.
Jetzt ist es 10 nach 2.
2. Ja.
Hast du noch Sommerzeit? Winterzeit?
Nein.
Was ist in der Corvette-Winterzeit noch?
Nee, du machst mich fertig. Ich war um 15 nach 12 hier.
Nein, warst du 100% nicht. Du bist noch kein 2 Stunden hier. Ganz sicher nicht. Du warst nicht im 14:15 hier. Um 1 bist du hier reingekommen. Ich dachte, oh, dann habe ich noch gedacht, was redet er denn, dass er um 12 kommen will?
Nee, ich habe, guck mal, nein, definitiv, pass auf, definitiv, ich war um 12.15 Uhr hier.
Kann nicht sein.
Doch, weil ich ja hier sehe, guck mal, ich habe um 11.56 Uhr habe ich meine Frau noch angerufen. Da saß ich im Auto auf dem Weg hierher, weil ich vorher noch mein Auto waschen war im Waschpark, weißt du?
Da ist die falsche Uhrzeit drin.
Nein, es ist 14.06 Uhr, ist alles gut, es war so.
Das ist ein Durcheinander.
Das war so, ja, siehst du mal, das war ein Durcheinander. Aber es ist gut, dass wir das geklärt haben.
Als erstes, unbekannter Nils, vielen Dank für die Modelle.
Ja.
Total cool. Ich bin vollkommen geflasht immer noch von dem großen Holz-Nissan 280. Unglaublich, ne?
Ja, was es alles gibt, ne?
Ja. Ich war auch ganz baff. Der hat eine riesen Tasche bei gehabt, der unbekannte Nils. Und war der Meinung, das wäre hier besser aufgehoben als auf dem Flohmarkt bei Idioten oder im Sperrmüll.
Ja, da hat er erstmal grundsätzlich recht. Ja,
Nils, hast du heute Morgen überlegt und hast exakt das Richtige getan.
Bei den Idioten von 2 auf 11.
Genau.
Ja, da sind auch ein paar Mercedes-Modelle für mich über gewesen. Das Frank. Fand ich sehr gut.
Ja.
Unter anderem eine Mörderbiene.
Das ist dem Nils aber auch, finde Nils okay, dass ich das abgebe, dass es hier bleibt.
Das ist doch prima. Ja, ich habe viel erlebt in der letzten Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vermutlich du auch.
Ich habe gar nichts
erlebt. Dann erzähle nur ich was. Nee, wir haben ja tatsächlich letzte Woche eine Folge gesendet, die wir eine Woche vorher aufgenommen hatten. Und davor hatten wir ja zwei wunderbare Interviewfolgen, das muss ich ja nochmal sagen. Die eine mit Oliver Schmidt, die wirklich auch sehr gut ankam und den Menschen sehr viel Spaß gemacht hat. Und die andere war die über das Interview in der Oldtimer-Markt, was, wie ich finde, auch... ja, nicht nur sehr gut ankam, sondern einfach auch sehr gut gemacht war. Also die Bilder, alles, was dazugehört, das war schon richtig, richtig, richtig schöner Artikel, oder?
Ja, also top. Ne? Wir sind im Oldtimer Olymp angekommen damit. Also das ist ja, ja, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, die Oldtimer Markt hat über uns berichtet. Mhm. Ich meine, die Oldtimer Markt ist eine Institution. Die gibt es mein Leben lang schon eigentlich. Weißt du?
Ja.
Da findest du da drin statt plötzlich mit Bildern.
Ja.
Der eine oder andere ist auch der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen too much ist, aber ich habe mich da total drüber gefreut. Ich habe ganz viele gekauft und habe noch zwei Exemplare zugeschickt bekommen.
Ich auch. Ich habe auch tatsächlich einige gekauft.
Ja. Und für die Nachwelt.
Ja.
Ich habe sie aber auch digital.
Ja, das habe ich sowieso und ich habe sie tatsächlich, ich habe gestern auch eine bei meinem Friseur hingelegt und habe gesagt, pass auf, die müsst ihr nie aussortieren, die könnt ihr hier immer liegen lassen. Da freuen sich die Menschen.
Das ist der Friseur, wo du nie drankommst.
Doch, siehst du doch, guck mal.
Warst du beim Friseur gestern?
Gestern Abend,
Quatsch.
Ja.
Was hat er denn gemacht?
Naja, also das ist ja sowieso immer nur eine Resthaarbehandlung. Ne?
Hat er da rumgeschnippelt dran?
Ja.
Nein.
Doch.
Quatsch.
Na klar.
Wo denn?
Wieso? Das sieht man doch.
Nein, man sieht nichts.
Da sagt der seit Jahren nur noch einen Rasierer kennt, ne?
Ja,
auf wie viel Millimeter?
Gar nichts, einfach rüber.
Ach, machst du immer glatt, oder wie?
Ja, immer glatt. Das ist jetzt hier nach, so sieht es nach 14 Tagen aus.
Ah, okay. Ja. Oh, wächst auch nicht mehr viel.
Ja, ich war letzte Woche auch nicht da. Ich war in Essen, Gelsenkirchen. Erst habe ich gedacht, ich gehe nochmal kurz zu Techno-Klassiker und habe das dann aber wieder verworfen. Und wir haben die Berichte schon gereicht. Teure Autos kann ich im Internet angucken. Schlechte Autos auch. Also was soll ich da, ne? Macht ja keinen Spaß, da durchzulatschen. keinen Bock gehabt. Ich habe so ein paar Berichte gelesen und ich so, boah, das tue ich mir nicht an. Und bin dann aber, das war auch eigentlich mein Grund, warum ich da hingefahren bin in den Ruhrpott, war in Gelsenkirchen bei der Eröffnungsfeier von der Garage Blanc, Stefan Schmidt. Und das war mega nett. Erstmal hat der Stefan ja ein ähnliches Qualitätsverständnis und dann macht es natürlich Spaß, sich die Autos anzugucken. Und eine bunte Mischung an Leuten war auch da, sehr interessante Gespräche geführt mit einem alten Karlsruhe-Mitarbeiter, sehr, sehr cool, der viel zu erzählen hatte.
Ah, okay.
Und in der Entwicklung jetzt irgendwie Land Rover Getriebe macht.
So eine Dose auch,
ne? Ja. Ganz, ganz spannend. Und dann kam der auch Zuhörer und netter Mensch, der Philipp aus Wien.
Ah ja, super.
Und der kam eigentlich nur, um sich da ein Auto anzugucken, was er im Internet gesehen hatte, nämlich den Z3 in Moonshine Edition.
Ja, hab auch noch nie von gehört, aber gut.
Total
ja.
Cool.
Ja.
Und der wusste nicht, dass da eine Feierlichkeit ist.
Ach, okay.
Und dann Stefan hat natürlich gesagt, ja, hier, bleibst du hier. Und dann Stefan hatte mega geil, es gab so einen Foodtruck mit mega Burgern, wirklich. Mhm. Sehr, sehr guten Barista mit so einer kleinen Vespa, so einem Auto, der hat eine Kaffeemaschine gehabt. Und also das war eine Top-Veranstaltung. Und die Garage Blanc hat wirklich, also das Lustige ist, das ist ja ein ganz eigener Stil, ne? Also dadurch, dass er auch so sehr, also das sind ja so Newtimer irgendwie, so ein 7er BMW, der noch lang kein Klassiker ist, aber wenn man sich den genau anguckt, weiß man...
Es ist der letzte seiner Gattung.
Genau.
Das ist nämlich der Punkt. Also es ist der letzte 12-Zylinder.
Man weiß aber auch, wenn man sich die Autos anguckt mit den Ausstattungen und so weiter, naja, das gibt es so nicht am Markt und das wird ein Klassiker werden, irgendwann, wenn es in 20 Jahren ist. Also die Mischung ist da bunt und wirklich qualitativ geil.
Ja, und es geht halt immer mehr, das muss man ja wirklich sagen, es geht immer mehr in die Richtung, dass auch neuere Fahrzeuge früher zum Klassiker werden, ohne diese Definition des Altwerdens.
Jetzt kommt, pass auf, ich würde nicht gleich zum Liebhaberfahrzeug.
Ja, nenn es zum Liebhaberfahrzeug, ja. Ja, 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 weil im Endeffekt ist ja heutzutage schon ein Saugmotor quasi ein Klassiker, weil irgendwie keine Saugmotoren mehr gebaut werden, gefühlt.
Ja.
Und das merkt man auch tatsächlich im Preisgefüge. Und ich habe gestern übrigens mit Stefan telefoniert, weil er ganz begeistert in seinem neuen Auto saß. Ich weiß nicht, hat er dir davon erzählt?
Sag mir welches.
Okay, er hat sich ein E-Coupé gekauft. Ja, ein 207er Baureihe, E-Klasse Coupé.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, so und er schrieb mir dann so ein, zwei Dinge darüber. Und ich hatte sofort ein Bild vor Augen. Er hatte mir noch ein Innenraumbild geschickt. Und es ist ein Auto vor der Modellpflege, der mit diesem quasi Vier-Augen-Eckig-Gesicht, ja, und dann ein 500er Motor. Geil. Und zwar schon der neue 500er Motor damals. Das ist nämlich ein Biturbo-Motor, 408 PS. Das Auto basiert noch auf der C-Klasse und hat halt innen einen Ledernapper mit beledertem Armaturenbrett und so weiter und so fort. Außen in Tenoritgrau, so einen normalen Grau. Und wenn du dir das jetzt alles so vorstellst, komplett innen drin beledert, Ledernapper, 408 PS in einem Auto, was auf der C-Klasse basiert, in einem wirklich nicht so besonders schweren E-Klasse-Coupé, das ist, eigentlich ist es, also mehr Understatement geht gar nicht nach außen.
Nee.
Weil ahnt kein Mensch und mit 408 Biturbo PS, der klingt gut, der geht wie Sau und jetzt kommt's, der Vorbesitzer, älterer Mann, hatte die Anzeige nie genullt, wo er immer mitläuft, ne? Und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 9 Litern. Ja, genau. Und da stellst du dir halt die Frage, das Auto ist von 2012, also mittlerweile ja auch schon 12 Jahre alt.
Ja, die Frage,
was ist denn passiert?
Gar nichts.
Nichts ist nur nichts.
Doch, nichts. Jetzt kommt Firlefanz.
Ja, genau, Firlefanz. Genau, Ambientebeleuchtung meinst du, ne?
Ja, Ambientebeleuchtung, Firlefanz. Ich war ja gerade in der neuen Automotor und Sportler hier, Firlefanz-Test.
Mhm.
War ja Vergleichstest Volvo V90 Kombi B4, bla bla. Diesel gegen Mercedes, neue E-Klasse, 220 Diesel gegen Audi A6 Diesel. So. Und da ging es um Preise, wie teuer die doch heute sind. Ja. Und ja, aller Furz und Feuerstein und Firlefanz in den Autos. Und dann kostet halt so ein die E-Klasse mit der Ausstattung, ey, war vollkommen krank, über 100.000 Euro.
Boah, als 20er?
Ja, hatte Extras für, warte mal, stand da genau auf, Extras für 47.000 Euro oder sowas?
Kann, ja, theoretisch, glaube ich, wird also, das gehen.
Das
ist
was ganz Besonderes. Dann liest du dir durch und denkst dir, ja,
okay.
Okay. Hm. Und Auch der Volvo, da haben sie dann geschrieben, ja, der wäre so im Grundpreis, wäre der ja um 20.000 Euro teurer, wie vor ein paar Jahren, wie der auf den Markt kam. Sie haben aber auch so eine High-End-Version auf den Bildern getestet. Allein das Boas & Wilkins Soundsystem kostet ja 300.000 Euro, hat er ja alles gehabt. Ne? Also du hast ja heute und diese ganzen Firlefanz-Geschichten da drin mit den Displays, mit kannst einen Film gucken, mit das brauchst du ja alles nicht. Zum Fahren.
Ja.
Brauchst du nur zum Stehen.
Zum Fahren sicherlich nicht.
Aber nee, zum Angeben und zum, wenn du irgendwo parkst. Oder wenn du ein E-Auto hast, wenn du irgendwo lange laden musst.
Und jetzt muss man ja sagen, als ich mit Stefan darüber gesprochen habe, er ist ja eigentlich jemand, der so aus dem BMW-Lager kommt. Und er war halt total überrascht über sämtliche Dinge, die er da gerade bei diesem E-Klasse-Coupé kennenlernt. Weil er sagte, ja, und jetzt stand ich hier im Stau und er hat ja auch Distronic und fährt auch im Stau dann alleine. Und das macht er ziemlich gut, obwohl man denkt, ja, obwohl das ja 12 Jahre alte Radartechnik ist, darf man nicht vergessen.
Ja, aber das ist und, ja in meinem Volvo, die ist ja auch 8 Jahre alt.
Und er war also insgesamt bei dem Auto total geflasht, wie gut der fährt. Und ich kann mich halt noch daran erinnern, dieser Motor war halt ein Gedicht. Trotzdem, du hast die natürlich in diesen Autos nachher selten angetroffen. Und wenn du dir den heute anguckst, wirkt der ja tatsächlich zierlich. Also der ist nicht besonders groß.
Ist das noch das eckige Vierauge dann?
Ja, ja, das eckige Vierauge, genau. Das eckige Vierauge, fand ich auch gut. Und dann eben, da gab es den kurze Zeit lang, knapp etwas über ein Jahr, mit dem neueren Motor, mit dem Biturbo. Der ja im Grunde in vielerlei Hinsicht baugleich ist mit den AMG-Motoren. Das ist alles sehr gleich konzipiert. Deshalb auch eine unglaubliche Leistungsentfaltung.
Oder nochmal Firlefanz, das habe ich diese Woche gelesen. Wie viele Varianten gibt es vom aktuellen 991 zu kaufen?
Ach so, was meinst du mit Varianten?
Ja, also auf die Seite gehst, die Modelle. Wie viele Modelle gibt es von 991?
Ich hätte jetzt gesagt 8.
Nee. 27.
Okay. Ach so, ja. Yeah. Und dann immer Carrera S, Targa, Nix Targa, Cabrio, genau. Coupé.
27 Stück.
Dann hier.
Ja, 27 Stück.
Ja, ja.
Warum, wofür das denn? Früher gab es einen 911. Und den gab es mit Leder oder ohne, weißt du, so. Mhm. Oder es gab einen 911 und dann gab es einen 911S. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal einen RS. Mhm. Erledigt.
Mhm. Aber ja, und auch so nacheinander. Ne?
Jetzt 27 gibt's ja, Varianten gibt es vom 991. Ja. Das zeigt ja, wie krank dieser Markt ist.
Mhm. Ja, ja.
Du musst ja überlegen, der Hersteller...
Wie verändert
der ist. Die Autos sind ja sauteuer. Ja. Und der Hersteller muss 27 Varianten, Möglichkeiten in der Produktion ja auch vorhalten. Die müssen ja produziert werden können.
Ja.
Das kostet ja alles Geld ohne Ende.
Ach nee.
Weißt du, und wofür? Ist ja alles Quatsch. Weil wir sind uns ja einig, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein ganz normaler ohne Extras, damit verlierst du sofort deinen Führerschein. Du brauchst ja keinen GTS XY ungelöst Z.
Ja, und trotzdem ist es so, dass kaum einer, und das wundert mich halt auch, wir haben ja oft genug drüber gesprochen, den Ansatz zu haben, so ein Auto als Basisausstattung zu kaufen. Das macht keiner.
Ich habe lustigerweise, hatte auch Extras auf der Fahrt nach Osnabrück, nach Gelsenkirchen da, habe ich Dammerberge habe ich einen Kaffee getrunken. Ich hatte Baustelle,
Zeltfließen. Ist Dammerberge so ein, wo es über die Brücke geht? Ja, ja, so genau.
Dann habe ich gedacht, ach komm, hier, trink mal, guck mal, ob die einen vernünftigen Espresso eventuell haben. Und bin ich über den Parkplatz geschlendert.
Aus dem Automaten.
Nee, die haben ja Segafredo.
Okay.
Und bin ich über den Parkplatz geschlendert und da stand ein leuchtend, glaube ich, das war, ich habe den Namen vergessen. Das ist eine Farbe aus den 70er Jahren gewesen, vom SC. Und gab es auch beim SC noch. Ein neuer 991 in leuchtend blau, ohne schwarze Scheiben auch, mit dem Chrompaket, mit den Chromleisten und so weiter. Und der hatte einen sehr classy Touch. Und genauso gehe ich diese Woche, am Donnerstag, habe ich mir in der Weidenallee ein Auto mit Sport gekauft. Und steht da ein Audi A6 Kombi neuer draußen. Meistens sind die ja schwarz mit schwarzen Scheiben und
großen Felgen, schwarzen.
Grimmiger Blick.
Genau.
So immer schwarz und so dunkelgrau. Der war silber als erstes, hatte keine schwarzen Scheiben, hatte Chromleisten um die Fenster rum und hatte eine Felge, also 20 Zoll, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, so 10 Speichen und die waren aber auch poliert. Silber.
Oh, schick.
Mal rausschneiden. Ne? Wolfgang, mach schnell, wir nehmen Podcast auf. Oh,
ist
er
aufgelegt. Ja, ist so. Ja.
Und dadurch wirkte dieser A6, der mir vom Design eigentlich gar nicht so gut gefällt, also tut er auch nicht, also ist nicht mein Auto, aber er hatte so einen classy Touch, so normal, weißt du, mit ohne schwarze Scheiben, mit ein bisschen Chrom, mit einer ordentlichen Felge. Und denkst du so, ah, also man sieht richtig, dass dieser Besitzer das elegant haben wollte. Und nicht irgendwie so aggressiv. Das ist ja alles aggressiv. Jedes Auto hat ja so eine Fresse heute. Die neuen VWs, die haben ja so ein komisches Design. In den Zeitungen ist ja überall.
Nicht alle, aber das erzähle ich gleich was drüber.
Ja, die haben ja alle jetzt dieses, werden immer als neu, als Air-Design direkt gezeigt. Und dann hat der Tiguan, der neue, so ein Maul was aufgerissen und ist der Passat. Also, und dann steht im Text nur, gibt es auch ohne Air-Design. Ach was, ja hoffentlich. Aber selbst ohne Air-Design sieht es komisch aus, habe ich gesehen.
Also, ich hab mir tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, ob es das erste Mal war, dass ich mir überhaupt einen Volkswagen konfiguriert habe. Ich war diese Woche auch im Konfigurator, weil ich hatte in der Autobild den Bericht gelesen über den neuen VW Passat. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das will ich mir mal angucken, weil der VW Passat ist ja riesig, ne? Also erstmal ist das.
Aber ist nicht schön.
Ja, warte. Naja. Das ist ja schön, ist ja Geschmackssache, weil ein Passat ist ja ein Auto, was du ja nicht kaufst, weil er schön ist, sondern ein Passat ist ein Auto, was du kaufst, weil er maximalen Platz und maximales Auto fürs
Geld
ist. Aber
der Passat hatte bis jetzt, die letzten Jahre, ein unaufgeregtes, aber handwerklich sehr gut gemachtes Design.
So, und ich finde, ehrlich gesagt, den neuen Passat-Kombi, wohlgemerkt, finde ich optisch auch nicht schlecht. Ich habe ihn mir konfiguriert, es gibt ihn nämlich auch ohne Airline, genau. Habe ich so einen Blauton genommen. Innen gibt es ja dieses Leder, bei dem ich erstmal googeln wollte, ob es auch wirklich noch Leder ist. Also, da bist du ja, da steht überall Leder, das heißt irgendwie war sonst was. Und
um das die Löcher Auto, rum ist es Leder.
Ja, es ist dann immer so Sitzmittelbahnen und so.
Ja, steht ja,
ja. so alle. Das ist schon immer so sehr speziell beschrieben, was dann da noch Leder ist. Aber auch so Innenraum und so, das hat mir schon gut gefallen. Das Einzige, was ich finde, ist, wenn du dir das anguckst, dieses, man zimmert so ein 15 Zoll. Weißt du noch früher, dass du ein normaler Computermonitor hatte doch früher 15 Zoll, oder nicht?
War schon groß.
Ne? Und nachher, also 14, 7, 15, dann 17 und so, eine 15 Zoll. Du hast so ein 15 Zoll Display, was auch leider das komplette Cockpit-Design auseinanderreißt, weil es eben wie so ein Tablet eben auch so batz, oben mittig reingesetzt ist. So, wo du sagst, ah, alles andere ist irgendwie, finde ich, echt nicht schlecht.
Nee, aber also, echt nicht schlecht ist auch nicht gut.
Naja, nochmal, es ist nicht mein Auto, so ein Passat. Nee,
deshalb nicht.
Aber ich mache mir immer darüber Gedanken, was bietet dieses Auto? Was ja, ein Passat ist für mich so eine Institution. Ein Passat war immer ein Auto, das konntest du ja jedem Familienvater empfehlen, weil er damit was anfangen konnte. Dieses Auto ist mega lang, der ist 4,91 Meter. Ne? Also das ist ja... Ja, das ist schon ein Riesenauto. Und wenn du dir den Kofferraum und so weiter anguckst, dann ist das halt auch echt Passat. Der ist riesig. Das ist Auto, ich weiß gar nicht,
nee, pass auf, verlierst du dich drin. Aus dem VW-Konzern hat zum Glück ein Auto das gute Design geerbt. Das ist der neue Skoda Superb. Und das ist die gleiche Basis wie der, ist genauso groß wie der Passat und so weiter. Der sieht richtig gut aus. Der sieht innen drin gut aus, der sieht außen gut aus. Der hat nicht so ein aufgerissenes Maul. Von dieses aufgerissene Maul bei diesen neuen VWs jetzt, auch bei dem Tiguan, dieses untere Maul geht ja hoch bis auf die Ober... Das ist ja bis die Kante von den Radhäusern. Ja? Und das ist von den Proportionen her, vielleicht mag der Asiate das gut finden, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber es ist meilenweit von dem alten Passat, an der Designqualität... entfernt.
Ja, also der Asiate fährt, glaube ich, kein Passat-Kombi. Ich glaube, das ist da gar nicht das
gut,
Thema.
Es gibt ja nur den Passat-Kombi noch.
Ja.
Gibt ja keine Limo. Ja. Den Superb, den Skoda, den gibt es als Limousine. Ja. Und auch der sieht gut aus als Limousine. Ja. Mit so einem kleinen Klick, mit so einem kleinen Knick hinten.
Wie heißen denn nochmal diese besonders luxuriösen Skoda? Die haben auch so einen komischen Namen. Lollek und Bollek oder so. Irgendwie, wie heißen die nochmal? Kennst du das?
Ja, Laurin und Clement.
Ja, genau, nicht Lollek und Bollek.
Weißt du, warum es so heißt? Dass die beiden Gründer des Skoda...
Das sind die Gründer, ja, weiß ich. Habe ich irgendwann nachgelesen. Habe ich nachgelesen. Ich habe mich aber auch gewundert, weil ich konnte mit denen nichts anfangen. Also,
ja. Lollek und Bollek.
Lollek und Bollek.
Kennt doch heute keiner mehr, die beiden.
Kennt keiner mehr Lollek und Bollek, ne? Kennen nur alle Mascha und Dascha, ne?
Ja.
Ja. So viel dazu. Aber ich fand den Passat wirklich gut, aber auch da ist es eben so, wenn du den konfigurierst, kommst du natürlich so in Preisbereichen, kostet ein Ding. Ja, 65 kriegst du hin, ne? Also kriegst du gut hin. Ja. Und ich habe ihn ohne R-Design genommen, ganz normal. Aber auch da ist es eben so, oftmals schwarze Scheibe. Die sind ja auch meistens dann so, wie du schon gesagt hast, auch so verfirlefanzt.
Ja. Gutes Design wird immer, also das ist schwer zu finden in der Automobilbranche.
Ist so. Sag mal, ist dir was aufgefallen bei unserem letzten Podcast? Das war witzig.
Du warst beim Friseur.
Nein. Bei der letzten letzte Folge war ohne Intro und Outro, ne?
Weiß ich nicht.
Ja, hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich habe das so auf die Schnelle in Spanien hochgeladen und
an der spanischen Telekom.
Nee, es lag daran, dass ich das einfach nicht damit rangeschnitten habe. Ja. Der Witz war nur, wir hatten ja vorher in der Folge, gerade bei der Ultramarkt, in der Folge darüber gesprochen, dass du das Lied Sexy total scheiße findest. Und jetzt haben natürlich einige Hörer darauf geschlossen, dass ich es dann ganz rausgenommen habe. So war es aber nicht. So war es nicht. Das war halt ein Versehen. Also diese Folge dürfte wieder einfallen.
Nee, total scheiße nicht, nur scheiße.
Aber ich habe mich tatsächlich, das letzte Mal vielleicht über ein neues Auto reden, ich habe mich tatsächlich in ein Auto neu verliebt, nämlich meinen Dienstwagen. Ich war ja, deshalb war ich nicht da am Wochenende, war ich ja in Spanien.
Ist es ein Mercedes vielleicht?
Und ich habe da ja mein repariertes Boot hingebracht, ja, mit dem neuen Ventil. Und bin also mit Bootsanhänger von Deutschland nach Spanien gefahren, wo erstmal schon mal jeder sagt, das ist ja kein Geschenk. Jetzt habe ich im Moment den richtigen Dienstwagen dafür, ein GLE 350DE mit Luftfederung. Merkst du den Anhänger gar nicht? Also wirklich gar nicht. Zum Glück haben wir alle vier Radlager vorher neu gemacht beim Anhänger. Die waren nämlich tot. Weißt du, das ist so ein Anhänger, mit dem du ein Boot slippen kannst. Das heißt, diese Räder sind dann halt auch im Salzwasser. Und wenn du das natürlich nachher nicht sauber machst und nicht spülst, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie so Kugellager, auch wenn das in Anführungsstrichen wasserdichte Radlager sind, wie die aussehen. Die waren alle hin. Zum Glück haben wir die neu gemacht. Also Anhänger, das lief super. Tolle Fahrt durch Frankreich und so weiter. Das ging wirklich mit Anhänger echt klasse. Wir sind hier mittwochs abends losgefahren, 23 Uhr in Soltau, weil ich nachts fahren wollte. Ich habe keinen Bock, die Baustellen und den Verkehr in Deutschland zu haben mit einem Anhänger. Dann Belgien rein. Ey, los, was ist los, Belgien? Ihr habt die Beleuchtung ausgemacht auf den Autobahnen.
Die müssen auch mal sparen.
Ey, die haben die ausgemacht?
Ja.
Ah, Mann.
Ich
habe
nie verstanden, dass die überhaupt da war.
Das war der Hammer immer. Du konntest das ja aus dem Weltall sehen, ne? Die Autobahn in... So, und dieser GLE, neueste Generation, ehrlich, das ist zum Reisen und zum Fahren war das unglaublich. Das Licht ist unfassbar. Gut, alle meckern, weil du hast ja diesen, in Anführungsstrichen, Lichtassistenten, der ja mit so einer Art digitalen Licht alles ausleuchtet, aber eben diejenigen, die einem entgegenkommen, rausnimmt
Punkt
und so weiter.
Matrixlicht.
Sozusagen, ja. Und,
kann mein Volvo auch.
Und das Problem ist bei der Geschichte, dass die LKW-Fahrer, die dir entgegenkommen, die gucken trotzdem und sehen, dass du dolle Licht an hast. Die verstehen aber nicht, dass du abgeblendet hast. So, dann machst du immer wieder Lichthupe, damit die auch verstehen, hey, das ist so. Ziemlich nervig. Ja, und insgesamt mittwochs losgefahren, war freitags morgens dann da, unterwegs, irgendwie zweimal geschlafen. Bin mit meinem Vater gefahren, der ja immerhin auch schon 75 Jahre alt ist und der alles easy gut mitmacht, auch im Auto pennen und so, das muss man ja auch erstmal wollen, ne? Und ja, dann waren wir halt in Spanien mit meinen Verwandten, haben dann abends mal was gemacht, nächsten Mittag gegessen und dann von dort aus auf die Messe gefahren, eine Oldtimer-Messe, eine kleine, ist nur eine Halle, eine kleine Oldtimer-Messe in Orense, also dort in Galizien. Und das Witzige war, die haben immer so Werbung gemacht dafür, wer sich alles angemeldet hat, weil die hatten so einen Parkplatz, wo Klassiker parken durften draußen, also für Gäste, ne? Das heißt, hattest im Grunde eine erweiterte Fläche, einmal die Halle innen und einmal draußen. Das ist ja eine gute Idee eigentlich auch, das so zu machen, ne? Ist ja in Bremen nicht anders, nur in Bremen willst du nicht auf dem Parkplatz rumrennen, weil es regnet immer in Bremen, wenn die Messe ist. Also hattest du da auch nochmal ein bisschen was zu gucken und ich habe echt eine Handvoll Autos gesehen, die ich seit Jahren im Internet beobachte, die zu verkaufen sind. Also die dann plötzlich da standen, weil die Klassiker-Szene sich da getroffen hat.
Und die sind seit Jahren nicht verkauft und jetzt auf der Messe auch wieder nicht.
Ja, witzigerweise hatten die gar kein Verkaufsschild da drin. ein Auto war wirklich interessant und ich, Depp, ich habe das eben gesehen, als ich die Bilder gezeigt habe, dass ich den nicht angesprochen habe. Und zwar war da ein alter Mann, wirklich ein richtig alter Mann, mit einem Ponton-Mercedes, mit altem Madrid-Kennzeichen und dann nur Zahlen. Das ist also wirklich ein altes Kennzeichen dann. Das kannst du ja auch immer über eine bestimmte Seite überprüfen. In dunkelblau und, also es ist so ein mittleres Dunkelblau, es ist nicht 904, wie man das kennt. Und innen drin rotes Velour. Und das Auto war wirklich top. Und er ist zu verkaufen gewesen. Ich habe aber jetzt eben erst, als ich die Bilder gezeigt habe, gesehen, dass da ein Zerwendeschild hinten links so drin lag. Konnte man kaum sehen. Und ich habe den leider nicht angesprochen, weil der Wagen war echt toll. Und weil das alles auch so original spanisch war, cooles Auto. Ein Ponton, ich glaube, so ein Ponton-Mercedes hatte in Spanien in den 60er Jahren kaum jemand. Mhm. Genau, da war das. Meistens haben die dann schon eine besondere Geschichte. Ja, und ansonsten, was da halt viel war, waren so Rallye-Autos. Das ist so auch in der Gegend sehr angesagt. Da siehst du dann halt diese ganzen, ja, Seat 124, ne, so die alten Rallye-Autos. Sonst von der Qualität her ist es so, wo du sagen würdest, boah, ja, also es sind alles so Used-Autos, mehr oder weniger. Oder, was ich auch gesehen habe, und das ist aber wie auf jeder Messe, dieses Überrestaurierte, was mich mittlerweile auch fertig macht. Ich glaube, muss ich auch sagen, bevor ich mit dir den engen Kontakt hatte, hätte ich so ein überrestauriertes Auto wahrscheinlich als sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Heute habe ich ein anderes Feeling dafür, weil du halt irgendwie auf so ein Auto guckst und sagst, ja, ist die Seele ist halt raus, ne? So. Und du... Mein Vater stand neben dem Auto, es war in diesem Fall ein 111er Coupé zum Beispiel, in Tunis Beige, geile Farbe, sah toll aus, aber der Chrom viel zu stark am Glänzen, also bei keinem Mercedes hat der Chrom jemals so, das war halt alles neu verchromt und zwar alles. Und dann stehst du daneben und denkst, was willst du damit jetzt machen? Also Lack auch so, ich wollte da jetzt nicht mit dem Lackschichtenmesser ran, ich weiß nicht, wie die das sehen, ich hatte ihn in der Tasche. Ich hätte mal Bock gehabt, so schon so, der so gerade so die neuralgischen Stellen. Eigentlich kann man das ja machen, aber ich weiß nicht, ob die das auf der Messe. Ja. Naja. Und dann war da ein Auto, der war noch fürchterlicher, es war ein 107er. Und das war so ein typisches Thema, wie wir es schon ganz oft gehabt haben, ein komplett, ich sag mal, überrestaurierter 107er mit Color Change. Ja. Also eigentlich ein Auto, was eine ganz geile alte Farbe hatte. Und was haben sie gemacht? Rot. So. Und dann den Innenraum, alles falsch beledert und irgendein blödes Lenkrad da drin, was da gar nicht reingehört, auch nicht zum Baujahr passend. Der Motor, klar, alle Schrauben neu, aber das schockt ja nicht. Also dieses Auto, verstehst du, du stehst daneben und denkst, und es gibt aber die meisten Messebesucher, ne, stehen neben diesem Auto und denken, oh geil, guck mal, ein toller roter 107er, der aussieht wie neu. Und für mich, das hat keinen Reiz. Und man weiß auch nicht, wie der wirklich vorher war, weil ich vermute eher nicht so gut. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht komplett restauriert.
Das ist meistens so, wenn die Autos voll restauriert sind.
Genau.
Dass es eine beschissene Ausgangsbasis gibt.
Genau, genau. Und eine beschissene Ausgangsbasis, muss man auch ehrlich sein, weiß ich nicht, ob die bei einer spanischen Restauration überhaupt noch gut werden kann. Ob
das Sinn macht.
Ja.
Nicht sinnstiftend.
Ne? Ja, überhaupt nicht. Vor allem, weil du ja gerade beim 107er, weil du ja wirklich gute 107er für faires Geld noch kaufen kannst.
Aber gut, hier ist ein schöner 996 vorhin reingekommen. Und das Thema war hier in die Garage 11 wieder zu drehen aus Spanien.
Yes.
Von der Messe. 996 aus Dortmund ist gekommen. In Zielgrau, Leder, Dunkelblau.
Hab ich auch noch nie gesehen. Und auch wieder da, ich habe mir das Auto vorhin angeguckt und Jens sagt dann mal, geil, ne, mit Dunkelblau. Und dann plötzlich im Kopf macht's Klick. Ich habe das vorher komplett als schwarz wahrgenommen.
Nee, ist dunkelblau. Und das Dunkelblau hat so einen, hier im Neonlicht so einen kleinen lila Stich irgendwie. Total cool mit dem Zielgrau außen. Ist echt schön.
Ja,
besondere Kombination. Das ist ein C2-Handschalter, italienische Auslieferung. Lückenlos PZ gepflegt. Also das Porsche, also das Checken jetzt ist auch lückenlos. Also nicht irgendwie 10.000 Kilometer, die man nicht erklären könnte.
Turbo Design, so. Hohlspeichenfelge.
Genau, 91.000 Kilometer gelaufen und ich habe den durchgemessen. Der ist komplett im Erstlack, nur die Fahrertür und das Seitenteil auf der Beifahrerseite hinten haben höheren Lack, aber auch nur so 150, 140 Mikrometer, als wenn da mal Klarlack neu drauf gekommen wäre. Das ist zu dünn. Also das ist keine richtige Lackschicht drauf. Witzigerweise ist die Fronthaube im Erstlack. Das ist ja eigentlich das erste Bauteil, was lackiert werden muss beim Porsche, weil die Front so flach ist. Also ich glaube, der hat ein schonendes Leben gehabt, auch innen drin. Der hat auch keinen Abdruck zu spuren, das Auto. Hat auch zum Glück das große Navi-Display nicht, sondern nur dieses CD-Radio, das moderne aus der Zeit. Weil das Navi würde eh nichts mehr bringen jetzt.
Ja, wobei, welches Baujahr ist er genau?
Ist Januar 2004.
Also ja, aber dann hätte er ja schon das Neuere gehabt. Das war schon ganz okay, das habe ich auch.
Ja, aber das ist...
Das Alte ist halt kacke mit Kassette.
Ja, weißt? Das ist auch kacke. Ja, aber selbst das Neuere, also ja, lieber dann so.
Ja, ja.
Sehr schön, kein Schiebedach, Alcantara-Dachhimmel. Und für den jetzigen Besitzer war es wichtig, dass es kein Schiebedach ist, weil er war ein bisschen größer. Mhm. Und tolles Auto, kostet 41,9. Punkt. Mhm. Das gleiche wie der Competition. Mhm. Und dann ist noch ein TR8 gekommen, ein Donnergeil.
Ja, das Auto hast du, glaube ich, irgendwann schon mal angekündigt. Ja. Und ich war die ganze Zeit immer ganz gespannt darauf. Und also zumindest mal eine Sache oder einen Sinn befriedigt der komplett. Der klingt wie Sau. Also ja. Dieser Achtzylinder in dem Auto ist so sowas von deplatziert.
Das Auto ist so klein. Ich habe den oben geparkt zwischen den MGs und der ist ja nicht größer wie ein MGB. Und noch einen Tick flacher eigentlich.
Ja, ja,
ja. Und aber dieser ist ja dieser V8 Rover Motor drin. Und dieser von Buick konstruierte Motor ist ja sehr kompakt. Und der passt da schön rein. Der hockt da vorne drin. Und das Auto wurde vor knapp 20 Jahren maximal voll restauriert. Ganz krank. Da ist eine CD mit allen Bildern dabei. Da hat einer Unsummen von Geld reingesteckt. Und seitdem ist er 8000 Kilometer gelaufen. Ist immer noch, wenn die Motorhaube aufmachst, neu war der nicht so gut, glaube ich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn du den tatsächlich restaurierst, dann schmeißt du ja alles das, wo du sagst, hier minderwertige, keine Ahnung, minderwertige Schraube, minderwertige dies, schmeißt du alles raus. Hier sieht man das wirklich, dass
da alles schon gemacht ist. Ist in Deutschland restauriert, ne? Ist ein deutsches Auto.
Und ja, sorry, also da gilt mal wieder mein alter Spruch, geisteskrank bei dem Auto.
Ja. Kostet 23,9 jetzt.
Und ich habe mir so gedacht, ich keine Ahnung, wie die Leistungsentfaltung von dem Motor ist, keine Ahnung, wie viel Leistung der Motor hat, weil der hat ja Reserve, also die nominelle Leistung von dem Ding, sagtest du ja, sind irgendwie bei 135 PS.
135, es gibt verschiedene Angaben, 135, 139, je nachdem, wo der eingebaut war.
Ja, aber da muss man doch, ich meine, bei so einem ganz normalen 3,5 Liter Achtzylinder musst du doch wahrscheinlich easy die Leistung rausholen können.
Kannst du auch.
Ja. Naja, und... Und er klingt halt wie Sau. Und ich glaube, dadurch, dass er ja auch relativ leicht ist, also ich würde mal sagen, so ein Auto, was wiegt der? 1100 Kilo?
Ja, denke ich mal.
So. Und der ist ja auch hinten leicht. Also ich kann mir vorstellen, ein bisschen musst du aufpassen mit dem Auto. Ne?
Der hat ja Drehmoment.
Ja, ja, eben, das meine ich ja. Ja, ja, wenn du, also bei Nässe in der Kurve reinlatschen, glaube ich, könnte schwierig
werden. Das ist eins von den Autos, wo man sagt, Obacht gebe, länger lebe.
Ja, genau. Ja, genau. Tatsächlich muss ich sagen.
1180 Kilo
wiegt. Ja, siehst du. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich, also ich mochte das Auto nie. Ich mochte den TR7 nie.
Der hat tatsächlich 139 PS eingetragen. Mhm. 102 Kilowatt.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, klingt für den V8 eben auch
und
irgendwie.
Und ist, jetzt kommt's. Baujahr 82.
Ja, ja, ja.
Das Auto ist 42 Jahre alt.
Ja.
Ja. Macht Spaß. Krasses Ding.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Bin gespannt, wer den kauft, weil das Auto ist quer, ne? Das Auto ist quer, ne?
Boah, das ist schwer zu verkaufen.
Ja.
Ja, habe ich schon mal einen gehabt, einen T8 in grün, hellgrün. Den habe ich verkauft nach Holland an einen Wissenschaftler, einen Deutschen, der in Holland lebt. Der hat mich angeschrieben, ob ich den nächsten Sommer auch wieder, also jetzt im Sommer auch wieder verkaufen will. Wahrscheinlich kommt der auch zurück. Ich hoffe, bis dahin ist der andere verkauft. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, es gibt keinen Händler in ganz Europa, der zwei TR8 voll restauriert nebeneinander stehen hat.
Ja. Ja, wie schon gesagt. Ich glaube, es gibt schon einen, der dann auch sagt und sagt,
ich habe
cool,
so ein aber. Herz für solche Autos.
Ja,
so geil.
Wie ich den Stoßstangen von dem Auto, ne?
Ja, wie ich diesen Kommissionsvertrag geschrieben habe. Ich habe mich so gefreut darüber. Deswegen, ach so, Kommission. Ich hatte wieder so eine Diskussion. Das wäre doch alles totaler Quatsch. Ich würde doch hier an- und verkaufen. Man müsste doch Gewährleistung geben und so weiter. Kennen Sie die Diskussion? Ja, ist natürlich vollkommener Bullshit. Also hier ist tatsächlich, ich muss nochmal ganz deutlich sagen, alle Autos sind tatsächliche Kommissionsware. Und es gibt zu jedem Auto auch einen ordentlichen Kommissionsvertrag und jeder Käufer kann natürlich auch eine Kopie davon haben. Ganz einfach. Der sieht dann zwar, was ich verdiene, ist mir aber scheißegal, weil ich mache es ja gerne, aber nicht karitativ.
Ja.
Also, das ging mir nicht.
Ja, genau. Also, das Thema wurde ja oftmals so ein bisschen missbraucht, weil man immer ganz gerne da reingeschrieben hat in Kommission, damit man keine Gewährleistung geben muss. Hier ist es aber ja immer schon so gewesen, dass du,
ja,
das ist das Konzept hier.
Es ist tatsächlich Kommission, damit es keine Gewährleistung gibt. Das ist schon richtig.
Ja.
Aber es ist echte Kommission.
Ja.
Es gibt ja, mich ruft ja, ich habe jeden Tag ein, zwei Mails, Anrufe, ich werde ja mit Autos zugeschissen.
Ja.
Jetzt kommt auch wieder, ich habe doch letztes Jahr 928 GT verkauft.
Ja, habe ich gesehen, das ist wieder eine Ankündigung.
Der kommt wieder zurück. Ah, so, ja.
Den hätte ich übrigens gern gesehen, den weißen. Der sieht so, du hast ihn ja jetzt schon verkauft.
Ach so, ich habe den weißen 982, der steht bei Andreas,
großer
Service noch.
Habe ich schon gesagt, den muss ich mir unbedingt noch mal in Natura angucken.
Hammer.
Weil der auf den Bildern schon so.
Die Anmutung, Hammer.
Diese.
So und, cool, und, mit einem Spiegel, den kleinen Reifen, Pascha, keine Mittelkonsole, kein Vierlefanz, ganz Hammer.
Ja,
Hammer.
Und dann dieses cleane Grand Prix weiß.
Ja, Hammer.
Und wie du schon sagtest, kein Spoiler, kein gar nichts. Und.
Hatte einer geschrieben bei Facebook, hatte ich so ein Bild gepostet, als von hinten. Ja, jetzt hätte man nur noch symmetrisch zwei Nebelschlussleuchten dran machen müssen, damit das Design stimmt. Nee, hätte man gar nicht gedurft, weil in dem Baujahr war das verboten. 1978 durfte man nur eine Nebelschlussleuchte haben und genau. Die musste auf der Seite des, also
auf der linken Seite
außen sein, ja. Unten. Und auch unten, die dürfen nicht oben sitzen, sondern unten. Und da gab es eine Vorschrift, deshalb habe ich mich tatsächlich, wir haben hier vorhin nochmal drüber unterhalten, weil so eine Diskussion entbrannt, habe ich nochmal mir die Vorschriften angeguckt, auch die alten und die aktuellen auch. Mhm. Inzwischen darf man zwei Nebelschlussleuchten natürlich haben, die müssen aber links und rechts angeordnet, es dürfen auch nur maximale zwei sein. Mhm. Früher war es nur eine und deshalb hat der 928 auch nur eine einfache Geschichte.
Ja, also.
Gibt es ja oft so Sachen, die früher halt anders waren. Ne?
Es gibt oft Sachen, die früher anders waren. Ja, das gibt es. Nein, ich finde, das Auto, je länger ich mir den angucke, und ich meine, ich habe ja selber einen, aber der 928 war ja oft so ein Auto, das viele nicht so mochten. Komischerweise. Also, und je mehr ich mir den heutzutage angucke, desto mehr ist das wirklich eine Design-Ikone.
Punkt. Nee, das ist ein. Das ist ein absoluter Designmeilenstein, das Auto.
Ja.
Gerade wenn man so einen puren, ganz frühen sieht und dann weiß, 1978 ist 46 Jahre her.
Genau.
Das heißt, das Auto ist fast ein halbes Jahrhundert alt.
Genau so.
Der Entwurf ist ja so alt. Also die ersten Entwürfe waren sicher 75, 74 fertig zu dem Auto.
Ist so.
Ja. Und das ist immer noch gigantisches Design, zeitlos.
Total.
Nur die, von außen ist nur die Lichttechnik, die vermuten lässt, dass das Auto nicht modern ist. Das ist alles.
Ja, stimmt.
Vollkommen krass.
Stimmt. Deshalb gab es ja auch diesen Design-Neuentwurf davon, der ja gar nicht weit davon entfernt ist, sondern eigentlich gleich. Toll. Also ich finde dieses Auto...
Ich muss auch nochmal Werbung machen, wenn ihr einen Porsche hier kaufen wollt, ihr habt die Knete nicht, macht schön Classic-Leasing. Ne? Also gewerbliches Klassik-Leasing ist eine mega Geschichte. Kann ich nur noch mal Werbung machen?
Ja, und auch wenn ihr, die Knete habt, macht das ja unter Umständen Sinn.
Ja, macht es Sinn. Lasst euch da gerne von mir beraten. Ne? Und mein Partner ist da übrigens nur Comco. Mal Werbung für Comco machen. Und zwar aus dem Grund, weil ich schon ewig mit Comco zusammenarbeite und die einfach total entspannt sind. Einfach Geschichte. Ich habe gar keinen Bock, mich mit jemand anderem zu beschäftigen. Ich habe immer mal Anfragen. Ich bin da ein faules Schwein. Ich habe da keine Lust.
Ja, das hast du schon mal irgendwann betont.
Dass ich ein faules Schwein bin?
Ja.
Ja, weil ich dem Kunden die Rechnung geschickt habe. Ne? Dann muss ich die wenigstens nicht, muss ich nicht alles abtippen. Ich kann direkt die Rechnung schicken.
Ja. Nee, coole Sache. Auf jeden Fall wolltest du ja eben noch erzählen, du kriegst den 928 GT wieder.
Ach so, der 928 GT kommt wieder. Der ist marineblau, Lederleinen, aber exklusiv ausgestattet.
Ach, der war das, ja.
Lederleinen und der Rest ist aber dunkelblaues Leder, nicht schwarz.
Ja,
auch genäht als Vollleder.
Ja, der hat so eine Zweifarbigkeit im Innenraum.
Genau,
ja.
Der Wagen war aus Duisburg von einem Arzt. Der hatte den bei einem Händler gekauft, kam aus erster Hand ursprünglich. Deutsches Auto, Checkerboard, war alles dabei. Ist jetzt 150 gelaufen und dieser Arzt hatte nur Probleme mit dem Auto und hat ihn dann durchreparieren lassen sozusagen. Der Wagen hat aus den letzten 3 Jahren Rechnungen über 34.912 Euro. Ich hatte eben jetzt gerade irrtümlicherweise 26.000 Euro geschrieben im Netz. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber es sind 34.912 Euro an Rechnung Kleinkram.
Hat der jetzige Besitzer gesagt, das wäre schön.
Ja, also der Wagen ist, ist auch in einem Mega-Zustand.
Und das ist übrigens immer noch ein schnelles Auto.
Der GT ist ja immer handgeschaltet oder ist handgeschaltet. Der GT hat ja mehr Leistung und mehr Drehmoment. Genau. Der hat 330 PS.
Genau.
Und der GT fährt auf jeden Fall Dauer 270.
Der fährt, ja, yeah, genau.
Mit 330 PS.
Yeah.
Also du brauchst jetzt nicht wie ein moderner Porsche 1000 PS, um so schnell zu sein, sondern nur 330 PS.
Ja.
Das ist ja immer lustig, ne? Diese Angaben, ich habe mich gerade,
wir
beide haben es da hin und her geschrieben.
Das ist ein Schwachsinn.
Ich habe mich doch mit diesem Saab 9000 Carlson Turbo beschäftigt. Mhm. Und der hat knapp über 200 PS, mhm. Ja, ist aber in 6 Sekunden auf 100 und fährt 250.
Jo.
Mit 200 und ein paar kaputten PS. Und wenn du heute die Leistungsangaben liest, es sind immer mindestens 400 PS im Spiel bei allem. Weil unter 400 brauchst du ja gar nicht auftrumpfen.
Ja, ja, gut, aber das ist ja.
Die können trotzdem nicht mehr, die Autos.
Nee, es ist ja sowieso, Elektromobilität ist das auch, wenn ich nee, ganz schwer Elektro nur zu vergleichen.
Meine ich gar nicht. Meine
ja, aber ich finde, bei Elektromobilität ist es halt schwer zu vergleichen, weil du hast dann
musst zwar ja Drehmoment
eine PS-Zahl. Nee, musst du auch nicht. Das ist halt, naja.
Ja, Elektro ist ja was ganz anderes.
Ja.
Ein E-Motor hat in dem Moment, wo du ihn anmachst, volles Drehmoment.
Ja, genau.
So, Punkt. Leistung, zack, ist einfach da.
Genau.
Du hast ja keine Drehzahl oder keinen Weg dahin irgendwie. So, ne? Trotzdem setze ich ihn nicht durch. Tut mir leid.
Nee. Ja.
Mercedes hat ja gerade den EQS nochmal modernisiert. Jetzt hat der EQS einen Stern auf der Möchtegern-Haube.
Ja.
Und hat vorne Chromleisten.
So angedeuteten Grill, wo es auch schon Kommentare zu gibt. Ich fand das jetzt optisch nicht schlimm.
Nee, ich finde es besser wie vorher. Jetzt fehlt nur noch, was jetzt noch fehlen würde? Auspuffblenden?
Ja. Ja.
Oh, ist das herrlich.
Ja, wobei ich das ehrlich gesagt komisch finde, wenn das die Gründe sind, warum die Menschen so ein Auto nicht kaufen. Das ist es ja am Ende nicht. Also,
das ist die Gesamtlage. Es ist auf dem einen, ist es die Art und Weise für viele und es ist bei vielen ist es das Design, weil haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ob das jetzt Mercedes ist oder VW oder whatever, alle haben irgendwie, E-Auto ist gleich rundgelutschte Future-Kiste. Sieht aus wie ein
Marzipan. Ja, weil das natürlich die letzte Effizienz aus dem Auto rausquetscht.
Nützt
die Frage
doch
nichts, ist nur, was
scheiße aussieht und keiner will.
Ja, und die Frage ist natürlich immer, um welchen Preis, weil im Endeffekt hast du halt recht, wenn die Leute das dann nicht kaufen.
Es muss
und
ja
du
auch
ja
die letzte
eine komplett
Effizienz.
Andere Plattform hast.
Ja, es funktioniert ja auch alles nicht. Du brauchst ja diese Effizienz der Aerodynamik, weil die Karre ja schon 3 Tonnen wiegt.
Ja, genau.
Weißt du, das ist ja so, also, das ist alles Quatsch.
Ja, ist im Zweifel tatsächlich eine etwas müßige Diskussion.
Ja, es wird die Elektromobilität, ne? Wie wir sie vor 2 Jahren in den Zeitungen gesehen haben, wird eine Fußnote der Automobilgeschichte sein.
Das glaube ich zwar nicht, aber gut.
Ja, doch.
Mein nächster Dienstwagen ist übrigens wieder voll elektrisch.
Du hast es ja nicht mehr so weit.
Genau. Ja, genau. Ja, ist ja so.
Für die 40 Kilometer wird es hoffentlich kommt kein Stau. Du.
Ja,
nicht, dass die Klimaanlage den Akku leer saugt dann.
Das wird schon gehen.
Ah, ich bin mir
da
nicht
sicher. Das wird schon gehen. Nee, da freue ich mich auch wieder drauf. Also ich muss schon sagen, so ein paar Dinge gerade bei dem EQE genieße ich doch sehr. Und es ist halt einfach ein extrem ruhiges Fahren.
Ich habe mich mit jemandem unterhalten, übrigens, der aus dem Luxusfahrzeugsegment kommt. Warum lachst du jetzt?
Nein, weil mir da ein paar einfallen, aber ich will kein Dissen.
Ja. Nee, das ist eine ernsthafte Geschichte.
Ja.
Mit einem Herrn unterhalten, das ist der Herr, der mit dem Ferrari FF hier war.
Ja, okay.
Der kommt ja aus dem Luxusautomobilhandel, Aston Martin und so weiter.
Ja.
Und der sagt zu mir, nein, es setzt sich die Elektromobilität bei einer bestimmten Schicht Kunden nicht durch, weil das sind nicht, also auf Deutsch gesagt, so ein Manager ist nicht der Typ, der irgendwo nochmal stehen bleibt und gut, der tankt und fährt weiter. Der hat keine Zeit, nochmal eine Stunde irgendwo an der Säule zu stehen, zu warten, bis sein E-Auto vollgeladen ist. Da hat er gar keinen Bock drauf. Das ist schon ein Grund. Da geht es schon mit los. Wenn er sich in Hamburg ins Auto setzt und er will nach zum Skifahren nach Saalbach Hinterklemm fahren, dann will er da ankommen in einer bestimmten Zeit und nicht in 2 Tagen, weil irgendwie die Tesla-Säulen sind alle besetzt, weil jetzt alle im Tesla losgefahren sind.
Ja, ist mir ein bisschen zu einfach, aber,
nö,
aber
gut. Mir nicht.
Weil das kann man halt nicht über einen Kamm scheren. Und es ist ja schon so, dass es jedem ja geholfen würde, das würde ja allen helfen, wenn diejenigen, die das fahren könnten, das auch fahren. Also sprich, wo es ins Nutzungsprofil passt. Trotzdem.
Die können sich das vielleicht gar nicht leisten.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig.
Das wäre das Problem.
Es gibt, nochmal, gibt viele Hemmschuhe. Zum Glück nicht unser Kernthema, aber ich freue mich trotzdem wieder voll elektrisch zu fahren. Und ich freue mich auf meinen EQE.
Ja, ich habe auch übrigens, ich habe da was in der Planung. Ich will auch noch einen dritten Podcast anfangen, wo es nur um E-Autos geht.
Ja, okay. Mit Carsten Arndt als Spezialisten.
Ja.
Ja. Carsten, das kann ja was werden. Carsten und du, ihr redet über Elektromobilität. Ja,
ich glaube, ja. Ein, zwei Folgen, dann ist das Thema durch,
ja.
Mit dem Podcast.
Ja,
ja, ja. Also du kriegst wieder ein voll elektrisches Fahrzeug, um dann nach Lübeck zu stromern.
Richtig.
Fährst du in Rahlstedt auf die Autobahn? Wie viele Kilometer musst du fahren?
57.
Alter, das schafft der, oder?
Ja, sowieso easy. Sowieso easy. Sowieso easy. Sowieso.
Da kannst du einen Smart nehmen auch.
Ja, kann, also könnte ich, ja klar. Also
ist aber zu klein für einen Centerleiter, ne?
Ist mir dann, also ich nochmal, ich bin mittlerweile ja ein Fan von einfach komfortablen Fahren. Also mir geht es wirklich um ein bisschen um das Thema Entspannung. Ich muss aber auch sagen, ich habe das ja vorhin angedeutet, ich bin zum Beispiel auch eigentlich kein SUV-Fan. Aber wenn du in so einem SUV sitzt und so eine Reise machst wie jetzt, ne, wenn du wirklich mal so 2500 Kilometer am Stück fährst, ja. Du hast einen mega Überblick da oben drin und so. Es ist alles, also es hat dafür viele, viele Vorteile. Und ich finde ihn tatsächlich optisch auch irgendwie immer wieder, der GLE ist ja sehr eigenständig. Durch diese angedeutete abfallende C-Säule. Ja? Das ist immer wieder, also optisch muss ich gestehen, du nimmst ihn sofort auch als GLE und auch als erst Mercedes wahr.
Ist ja ein Stern drauf, ne?
Ist auch ein Stern vorne drin, ja. Mhm. Also alles sehr, sehr perfekt. Und ich bin auf der Rückfahrt, und das fand ich auch beachtlich, also ich habe ja auf der Rückfahrt, das darf ich eigentlich keinem erzählen, und ich bitte, disst mich jetzt nicht oder schreibt mich nicht an, dass das ja alles bekloppt ist. Ich erzähle es trotzdem. Ich bin ja von Orense dann, bin ich um 19.30 Uhr nach der Messe losgefahren. Und das waren genau 2300 Kilometer, 2306, glaube ich, um genau zu sein, von Orense nach Soltau. Und ich bin die gefahren in 18 Stunden 44, Durchschnitt 122 km/h.
Weißt du, was Schlimmste ist, wenn ich dich kenne, hast du davon wie viel? 18 Stunden und?
Ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Keine 100 Sekunde.
Pro.
Nee, keine Sekunde.
Du hast doch
keine Sekunde.
Ich musste mich abgeschrieben.
Nee, ich musste mich permanent konzentrieren, weil es hat immer so piep, piep gemacht, damit ich weiß, wo ich ein bisschen langsamer fahren muss. Und insgesamt trotzdem.
Also, das ist keine Glanzleistung, Frank.
Was meinst du genau?
Naja, sowas zu machen.
Also so nee, ich will auch gar nicht, nochmal, ich will mir keine Medaille dafür umhängen. Ich wollte halt schnell nach Hause. Ja. Ich will damit nur sagen, dass du trotzdem, da bin ich mit einem Durchschnittsverbrauch dann diese Strecke gefahren von 8,9 Litern.
Ja, das ist geil.
Und das finde ich, wenn mit zügigem Fahren, mit einem relativ schweren
Diesel, ne?
Auto,
Diesel.
Ja, Diesel Plug-in Hybrid, ne?
Was heißt das? Plug-in-Hybrid?
Ja, das Auto kann auch 100 Kilometer elektrisch fahren, wenn du ihn volllädst.
Und hast du ihn irgendwo mal geladen?
Oder nein. Das bringt ja nichts. Ich bin nur Pipi machen tanken.
Das heißt, und wie viel, dann hat er aber weniger Leistung, oder?
Nee, hat er nicht weniger Leistung, weil je nachdem, in welchem Fahrmodus du ihn fährst, hat er ja trotzdem immer noch genug Elektro, um zu unterstützen, wenn er es muss. Wenn du aber, ich sag mal, wenn du mit Tempomat 140 fährst, dann verbraucht er ja keine E-Energie, weil es macht keinen Sinn. Sondern er verbraucht die nur, wenn du boostest, also wenn du dann Vollgas gibst, oder wenn du beschleunigst, also wenn du die Leistung abforderst. Mhm. Wenn du die Leistung nicht abforderst, und das ist ja auch, denke ich, klar, auch das, ne? Ich möchte behaupten, bei bestimmten Geschwindigkeiten ist eben ein Diesel mit Tempomat und nicht getrieben unterm Strich wirtschaftlicher logischerweise als Elektro.
Ja, da haben wir doch letztens drüber gesprochen, über die Testberichte von dem BMW und dem S, von der neuen S-Klasse.
So.
Ist das so der Motor, ne? Der in der S-Klasse auch in dem Test war, der Dieselmotor.
Ich weiß nicht, welcher Motor der in der S-Klasse war.
S350 war das doch.
Ja, nee, das ist ein Sechszylinder rein, okay. Diese.
Aber das Ding hat ja auch nur 8 Liter gebraucht und haben sie geschrieben, aber mit Vollstoff und wahrscheinlich ja. So. Natürlich ist das ja. Effizient.
Ja.
Also, du musst ja überlegen, der Strom kommt ja nicht aus der Steckdose, der kommt aus irgendeinem Kraftwerk.
Nee, der kommt, nein, das stimmt nicht.
Ja.
Nein, das stimmt nicht. Der kommt direkt aus dem Windkraftanlage neben der Autobahntankstelle.
Kohlekraftwerk in China und da wird die schwarze Luft in den Himmel geblasen dafür. Und dieser Strom hat ja auch eine trächtige Bilanz, eine CO2-Bilanz.
Spar dir das auf für deinen Elektro-Podcast.
Nee, ist ja so, ist doch. Das wird ja nicht drüber geredet, dass der Strom ist ja nicht irgendwie farblos aus der Steckdose, sondern es ist eine ganz schöne Sauerei, wo der produziert wird zum Teil. Und die CO2-Bilanz von so einem sparsamen Diesel ist garantiert besser.
Tja.
Das ist doch logisch.
Tja. Ja. Und weißt du, was für ein Auto ich mir noch angeguckt habe?
Mein Cousin
hat sich ein neues Auto gekauft in Spanien. Einen nagelneuen Kia Sorento. Kennst du den?
Mit diesen 6 Lampen vorne. Hier, das war auf jeder so 3 LED-Scheinwerfer. Sieht aus wie dreieckige pro Seite. Sieht gut aus.
Also der sieht insgesamt, ja, ganz schön großes Auto.
Ja,
die haben auch 3 Kinder. Ne? So, und
ach, der ist halt mit den 3 Lampen auch vorne. Pro Seite.
Genau.
Mit 3 Kinder.
Und ist eben so ein 7-Sitzer. Und wenn du dir das alles anguckst, echt cool. Und weißt du, was er zu mir sagt? Und das konnte ich nachher gut verstehen. Er hatte vorher, den CLS für den Kleingärtner, hätte ich fast gesagt. Ein Passat CC. Und er sagt, was er richtig vermisst, und das hat ja Mercedes und dein Auto hat das wahrscheinlich auch. Ne? Du hast doch bestimmt auch eine Hold-Funktion in der Bremse, oder? Ne?
Ja.
Was musst du machen?
Ich habe nur so einen kleinen Knopf.
Ach, du hast auch einen Knopf?
Ja.
Ja,
die kann ich an- und ausschalten. Ich habe die mal aus, ich finde die doof, mich nervt die.
Ja, Moment, wenn du die, du kannst die ein- und ausschalten, aber...
Diese Hold-Funktion.
Ja, aber wenn du sie eingeschaltet hast, wie aktivierst du sie? Wenn du jetzt, du fährst an eine Ampel, bremst.
Ja.
Auto
bleibt stehen, Fuß kannst du vom Gas nehmen, von der Bremse nehmen.
Genau.
Und dann kannst du Gas geben und dann löst er wieder.
Genau, und das findest du doof.
Ich brauche diese Hold-Funktion.
Weil du mit dem Fuß immer auf der Bremse bleibst.
Ja, genau.
Okay. Gut, bei mir ist es übrigens tatsächlich so, ich fahre auch
so
wie du.
Das ist so ein kleiner Knopf am Wahlhebel bei mir. Ja, weiß nicht, ob das heute noch so ist.
Ich will dir kurz erklären, was er meint. Also, bei einem Mercedes ist es so, bei jedem Mercedes, du fährst an einer Ampel ran und wenn du deine Bremse durchdrückst, dann ist er hold. Wenn du drauf stehen bleibst, nicht. Dann kannst du von der Bremse gehen, rollt. Das ist eigentlich eine coole Variante, so kenne ich das nur. Ich muss gestehen, ich drücke sie auch selten durch und nehme den Fuß von der Bremse, sondern ich bleibe drauf stehen. So. Ist aber jedem anders. Bei seinem Passat war er es aber so gewohnt, dass er immer, wenn er an die Ampel ranfährt, bleibt er stehen und rollt nicht, hat keinen Kriechmoment. Und bei seinem Kia ist es so, du musst die Taste drücken, damit er stehen bleibt. Also nicht einmalig, sondern immer.
Das ist ja dämlich.
Und da sagt er halt, das ist halt scheiß. Weil er es halt anders gewohnt ist. Ja. Ne? Und er muss jedes Mal, wenn er an die Ampel ranfährt, drückt er eine Taste, dann bleibt der Wagen stehen.
Ich kann, wenn ich den Wagen starte, ich kann die einmal aktivieren,
diese
Funktion.
Okay.
Ich habe die aber nicht aktiviert.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich da erst damit auseinandergesetzt, dass das bei anderen Autos natürlich anders gelöst ist. Aber das Auto war echt gut. Also wenn du dir das anguckst, klar, das ist jetzt nicht die High-End-Verarbeitung, aber schlecht sind die auch nicht.
Nö. Du musst ja Preis-Leistung sehen, ne?
Genau, von den Bedienungen her sind die auch absolut, also das ist easy, du findest dich da gut drin zurecht. Design finde ich auch wirklich gut, das ist sehr ordentlich.
So everybody's darling mäßig.
So, passt, ja. Und so ein Ding kostet dann halt, boah, ich weiß nicht, was er jetzt bezahlt, aber ich glaube, so ein Ding kostet 57 oder 56 oder so, aber ist ja ein Riesenauto.
Ja, mit alles einmal.
Ja, alles, das ist alles drin dann, ne? Also da hast du Leder, da hast du, also alles. Der hat sowieso alles, elektrische Heckklappen, bla bla bla, ne? Keyless Go und was auch immer. Also das haben die ja wirklich alles serienmäßig. Ist ja ein bisschen so wie früher bei den Japanern. So, ne?
Ja.
Und man muss ja auch sagen, die haben interessanterweise, und das verstehe ich nicht so, da müsste man sich immer wirklich mit beschäftigen, ab wann die Japaner, ab wann die Japaner im Grunde diesen Markt vernachlässigt haben. Weil dieses ganze Marktsegment, über was wir jetzt gerade reden zum Beispiel, findet doch nur noch bei den Koreanern statt plötzlich.
Ja.
Du hast nichts Vergleichbares bei den Japanern. Die Japaner haben irgendwie nur noch Autos in einer ganz bestimmten Range, ne? Also eher selten. Vielleicht nochmal ein Toyota, aber ansonsten, Mitsubishi, irgendwie ist das doch alles weg.
Nee, bei uns. Bei uns vielleicht, aber auf anderen Märkten gibt es das schon noch. Ja, also gerade wenn du auch von gerade Toyota zum Beispiel siehst, was die im US-Markt für Autos anbieten, ja, also die Differenzierung ist schon noch da.
Ja, ja, mich wundert das. Ja, vielleicht und teilweise natürlich auch bei Lexus, aber dieses, du hast es ja eben gerade gesagt, everybody's darling, so ein Kia Sorento ist halt so ein Auto, wenn du Familie hast, drei Kinder und irgendwie dir die Frage stellst, wie kriege ich einen Drei-Kindersitze unter, dann bleiben ja nicht viele Autos übrig. Nee. Ne? Und der ist halt einer davon. So, und wenn du den anguckst, findest du den nice. Und was Vergleichbares von dem Premium-Marke gibt es kaum, beziehungsweise ist dann fast doppelt so teuer.
Ne? Ja, so.
Ja, von daher, ja, die haben schon eine interessante Modellpalette. Ja. Und das gilt ja für Kia, für Hyundai. Das Einzige, was mir nicht gefällt, welche Kiste ist das? Es gibt jetzt, Mist, jetzt bin ich nicht vorbereitet, dann könnte ich da was zu sagen. Gibt so ein neues Modell, ist das von Hyundai oder ist das, wo die Rückleuchten so in die Stoßstange unten links gewandert sind, ein Teil davon. Sieht ganz, ganz, ganz komisch aus. Da muss ich sagen, ich glaube, das würdest du, wenn du das Design siehst, würdest du auch sagen, was haben die denn dabei
gedacht? Andere Länder, andere Sitten, würde ich sagen.
Ja, 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 das ist, ja, manchmal, also vieles gefällt dann doch nicht, ne? Aber dieser Sorento ist sehr, sehr gefällig. Ja. Naja, ja, Jens, du hast trotzdem, ich wollte das nochmal aufgreifen, du hast ja gesagt, du bist nicht zur Essener Messe gegangen, ne? Mhm. Weil du sagst, es ist immer das Gleiche. Mhm. Was müssen die immer ändern? Hast du eine Idee?
Nö, ich bin ja kein Messeveranstalter.
Naja, ich finde...
Nee, du kennst sie ernsthaft. Im Endeffekt, so, guck mal, die Hallen, die Hersteller sind alle nicht mehr da, die geben da kein Geld mehr für aus. Mercedes hat früher eine ganze Halle bespielt da. Komplett. Mhm. Gibt es nicht mehr, ist vorbei. Mhm. Die befeuern vielleicht noch ein paar Clubs und dann gibt es irgendwie ein paar Blogs und hier ein paar Kugelschreiber und das war's. Mhm. Und das war es dann aus Herstellerseite. Das heißt... Mhm. Die Hersteller selber zeigen ja gar kein Interesse mehr an der Historie. Öffentlich. Ja? Hm,
zumindest deutlich weniger als früher.
Nee, und gar nicht. Ist nicht. Wenn mehr sie nicht Thema. Da sind, zeigen sie kein Interesse. Ja. Also die interessiert es nicht, ob eine Historie stattfindet oder nicht in dem Sinne.
So. Ja.
Das ist der eine Punkt.
Die Clubs wiederum, finde ich, die haben folgendes Problem. Die fahren meistens die geilsten Autos auf. Ne? Also bei den Clubs stehen die besten Autos.
Klar.
Nur... Die Clubs, denen fehlt manchmal so das Händchen für zum einen vielleicht ein bisschen für Präsentation und zum anderen, weißt du das? Nein, ist immer so Klapptisch.
Es ist total, die ist so eine Messe, da triffst du viele Leute, die du kennst, mit denen redest du. Mhm. Ja? Aber um da ein Auto zu kaufen oder dass das ein Angebot ist, ist doch Quatsch. Auch die ganzen Teilehändler, weißt du, die da sind, natürlich haben die alle einen Online-Shop, können ja online alles kaufen und billiger, wollen ja auf die Messe rennen.
Ja.
Ja? Oder die Autos genauso. Also wenn ich höre, dass da irgendwie ein Händler aus Finnland einen hellgelben Volvo 850 T5R hinstellt mit 290.000 Kilometern für 60.000 Euro, dann muss ich mir den Kopf packen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja nicht der Wert von so einem Fahrzeug. Das ist doch Blödsinn.
Und du hast doch keine Ahnung vom Volvo.
Das ist richtig. Und das ist ja nicht ein Beispiel, sondern wenn du auf so eine Messe gehst wie Techno-Klassiker, hast du hallenweise Autos, die einfach mit Wahnsinnspreisen... Da sind ja Wahnsinnspreisschilder dran. Weißt du, da stehen dann irgendwie drei frühe Porsche 9 Turbo, ja, und an jedem steht einfach mal 300.000. So, dann sagst du, ja, wie, 300? Ja, 300.000 kostet er jetzt. Dann sagst du, ja, aber verstehe jetzt nicht. Ja, du lachst. Aber so ist es da gewesen jetzt. Das ist original da auf der Messe gewesen. Und das macht ja gar keinen Sinn, weil wer soll das denn kaufen, den Kram? Umgekehrt ist natürlich klar, natürlich kosten die Autos da mehr, weil wer soll denn die Flächen bezahlen, die ganze Bespielung? Du drehst dich ja im Kreis bei so einem Ding. Und ich weiß nicht, das führt doch zu nichts. Hm. Also das führt doch zu keinem, klar wird es den einen oder anderen Händler geben im oberen Segment, der auch ernsthafte Autos hat und ernsthaft da ist, der vielleicht mal einen tollen Vorkriegsklassiker da verkauft oder vielleicht werden der ein oder andere guten Geschäfte gemacht, aber das ist ja nicht das Gros. Und das Gros der Autos ist einfach überteuert auf diesen Veranstaltungen.
Okay. Mhm.
Und deshalb habe ich da keinen Bock hinzugehen. Mhm. Mir reicht ja schon, dass mir die Leute erzählen, ich wäre zu teuer. Da muss ich mir das nicht noch bei anderen angucken. Und bei mir sind die Autos gut, das ist der Unterschied.
Ja, das Verrückte bei dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich immer, dass du gute Qualitäten vergleichen musst. Und du,
genau. Und die einzige Messe, die ich mir antue wieder, ich fliege in zwei Wochen nach Stuttgart. Mhm. Ich fliege Freitag nach Stuttgart. Mhm. Das ist ganz praktisch, weil die ist ja auf der anderen Seite vom Flughafen, die Messe, gehst über die Straße. Das ist ein Zebrastreifen, das ist nicht mal eine Ampel, kannst du so rübergehen.
Wann ist die nochmal?
Ab 25.04. Und ich fliege am 26.04. hin.
Freitag. Also am Freitag?
Freitag.
Ach so, und dann, wann kommst du wieder?
Freitagabend.
Ach so, ja, okay. Dann kann man ja am nächsten Tag Podcast machen und drüber reden, ne?
Ja, natürlich, genau. So, und die Messe hat mir immer gut gefallen, weil, gut, mal gucken, ob die Hersteller da noch was machen, ich bin gespannt.
Da war ich erst einmal, gut, da müsste man ja eigentlich wann davon ausgehen. Da? Warte mal, ganz kurz, da hatte ich meine Achillessehne gerade kaputt, 2015.
Ja gut, da hat sich einiges getan seitdem, die hat sich mega weiterentwickelt.
Ich fand die 2015 schon, also ich hatte am Ende tatsächlich eine Überdosis Mercedes und Porsche. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele
neue Elbe gesehen. Das ist klar, im Ländler auch da,
ja, ja, genau.
Logisch.
Ja,
aber
Wahnsinn.
Das Interessante ist aber, die haben ja zum Beispiel so Privathallen praktisch. Mhm. Ja. Da hast du ein Angebot, was rüberreicht, so Richtung Frankreich und so weiter. Also du hast schon ein anderes Angebot an Fahrzeugen. Die Fahrzeugfarbe ist da anders in Stuttgart. Und du hast, ich glaube, inzwischen eine Halle nur mit italienischen Händlern.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir spielen gleich eine Runde Quartett Roulette, wenn wir hier unsere Probefahrt beendet haben, habe ich fast gesagt. Ich glaube, hier kommt jemand.
Mensch, Frank.
So, Probefahrt ist unterwegs.
BMW zur Probefahrt rausgegeben. Hat ja gerade an der Tür geklingelt. So, jetzt mal zum Abschluss.
Wahnsinn, wie gut so ein 1977er 525 Sechszylinder Vergaser, wie gut der läuft. Wahnsinn.
Garage 11 hier in Zeltrecht. Ja. Das wundert mich aber. Wie, der ist ausgegangen und nicht mehr angegangen? Ja. Dann komme ich mal gerade. Wo? Welche Bushaltestelle? Wo ist das? Die Straße ein Stück runter. Ich komme. Einen Moment. Ist der liegen geblieben?
Ja, jeden Tag eine gute Tat, würde ich sagen, Jens. Und du hast deine heute schon hinter dir.
Ja, so, wir hatten hier eine kleine Unterbrechung beim Podcast aufnehmen. Ich habe das erste Mal in der alten Garage habe ich mal jemanden abgeschleppt, seitdem ich hier bin. In 8 Jahren das erste Mal jemanden abschleppen müssen.
Ja, und wie soll es anders sein? Es ist ein BMW.
Ja. Ey, so eine Scheiße, du. Kriegst irgendwie keinen Sprit mehr, keine Ahnung, wir wissen nicht warum. Sogar nochmal Sprit reingefüllt, aber Tankanzeige funktioniert auch. Und irgendwie, die geht immer wieder aus. Und will auch gar nicht anspringen jetzt. Also haben wir ihn abgeschleppt, nachdem der Kunde nach 700 Metern liegen geblieben war. Der ist natürlich ganz freudig, hat sofort unterschrieben. Holt den Wagen ab, wenn es fertig ist.
Naja.
Was eine Scheiße.
Ja, du kennst das ja, ne?
Autohandel live. Komm, lass mal Quartett spielen, ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich bin so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt.
Ach so, echt? So bist du also, wenn du genervt bist.
Ja, das ist nicht Garage 11 Qualität, wenn so ein Auto einfach nicht mehr anspringt.
Nee, ist nicht so geil, ne? Naja.
Nee, ist nicht gar nicht witzig.
Okay, wir nehmen neue Autos 85, 86. Guck mal hier.
Ja, der springt schön. Doch an, der hat Einspritzung.
Genau. Der Autosalons Paris, Genf und IAA Frankfurt. Ja, das waren noch Zeiten, ne? So.
Ich bin wirklich richtig genervt, Frank.
Ja, macht nichts.
Doch,
das merken unsere Hörer nicht. Das ist nicht anders als sonst.
Ach so. Du meinst, weil ich so ein Grundrauschen habe immer, ne?
Ihr müsstet Jens mal sehen. Er hat seine Mütze abgenommen, weil ihm warm ist, glaube ich. Seine Brille beschlägt so leicht am Rand und so. Ich kenne das. Das liebt man, ne? Das ist gut, ne? So, dann versuch mir trotzdem mal einen gutmütigen Tipp zu geben. Na, doch nicht? Den? Jens guckt mich an, als könnte ich das erraten.
Ja, dann kannst du erraten.
Okay, immerhin schon mal. Das ist übrigens ein richtig schönes Quartett. Ich gucke so mal auf das Deckblatt.
Jetzt kommt's, mein Tipp ist, wenn der Corolla 16V-Motor, mal an einer anderen Position sitzt.
Ja, dann ist das dann mit Sicherheit MR2 erste Serie.
Genau.
Ein Merde. Ja. Oh ja.
Geil, ne?
Oh ja. Weißt du, was in Weiß auch ganz selten gesehen, ne? Meistens ja rot.
Weißer, ganz früher MR2. 29.000 Mark Neupreis damals, mega cool, oder? Es war jetzt hier natürlich extrem schnell geraten, weil der Tipp zu gut war, aber...
Ja, aber jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Das Quartett, nehmen wir mal an, 1985, das war ja auch so das Erscheinungsjahr vom MR2, würde ich sagen, kommt ungefähr hin. Was gab es damals sonst als Mittelmotorsportwagen, was ein normaler Mensch sich kaufen konnte? Als Mittelmotorfahrzeug überhaupt?
Kaum. Ferraris.
Ja, ich meine jetzt ja... So ja
in den unteren Segmenten?
Gar nichts. Gar nichts, ne?
Mr. Tuva alone.
Und das war, ja, ist ja so, ne?
Ja, oder?
Ja. Und in Weiß, finde ich, sieht ja auch sehr, ja, sieht sehr clean aus.
Nee, weißt du, warum das geil aussieht? Weil man damals noch nicht alles in Wagenfarbe lackiert hat.
Ja. Und er hat
so
hier...
So wie mir, habe ich dir erzählt, stimmt, von dem 230 Mercedes, der dann auch alles überlackiert hat in Wagenfarbe.
Weißt ja.
So schön, wenn das noch schwarze Flächen sind.
Ja, wobei, ja, also du hast absolut recht, wobei aber damals viele bei, also schon bei Auslieferung der Fahrzeuge ja vieles dann umgemodelt haben.
Das ist aber im Gutachten ist es noch schwarz.
Ach,
und danach hat er es gemacht, weil er es schicker findet.
Ja, das darfst du nicht mehr machen jetzt. Jetzt musst du, vor allem, das weiß ja mittlerweile fast keiner mehr, so die anderthalbste Serie 124er, also die ersten anderthalb Jahre war die Stoßstange, egal ob du ein 300er bestellt hast oder nicht,
die war grau
und schwarz.
Genau. Geil.
Genau, ja,
ich mag sowas. Ich mag so diesen Plastik-Look der 90er und 80er, finde ich geil.
Ja, das ist immer gut. Ja, dann ziehe ich jetzt mal. Halt mir mal hin hier. Mal gucken. Ich versuche dir auch einen guten Tipp zu geben. Komm, mal hin. So. Boah. Was kann man da denn? Ja, komm, wir machen mal einen einfachen Tipp.
Das ist auch vorne hier, Leute, das Beste ist das Titelbild, ne?
Ja, das wollte ich ja gerade sagen.
Als das Titelbild ist ein aufgeschnittener Ford Sierra als Cabriolet.
Ja. Nie gesehen.
Nee,
genau.
Mit XR4 i-Stoßstange und so einem Doppelschein-Typhoon-Doppelschein-Werferkühler. Hab ich noch nie gesehen. Das ist doch eine Fotomontage, stimmt oder nicht?
Eine Montage.
Ja, gib mir mal einen Tipp.
Es ist gut, ich mache auch einfach einen Tipp. Der Traum eines jeden 18-jährigen Franzosen 1985.
Und 205 GDI?
Ja!
Echt?
Ja!
Zeig mal!
In Weiß!
Das ist ja krass.
Und zwar echt die erste Variante, 1,6er Motor, glaube ich, ne?
Ja, das hieß dann den kleinen Felgen.
Ja.
Der 1,9er hat ein größeres, der hat, glaube ich, 15 und der andere hatte 16.
Nee, 14, 15.
Dann 14, 15, genau.
14,
15. Der andere, der 1,9er hat größere Felgen gehabt.
Ja. Genau. Ein herrliches Auto, ne? Auch so. Also geil. Auch mit dem normalen, in Anführungsstrichen, 1,6er.
Habe ich das schon mal erzählt, dass ich mit Fahren gelernt habe im 12-Block?
Hattest du das nicht mal gelernt? Mit Viertürigen?
Ja.
Ne?
Viertürigen in Hellgold mit dem großen Panoramadach.
Ja.
Damit habe ich.
Und mit den braun getönten Scheiben bestimmt dazu.
Braun getöntes Glas, Bronxit. Und der Wagen war innen drin auch hell, so hellbraun Stoff. Habe ich Fahren gelernt. 60 PS Diesel, das war eine Rakete. Ja, weil die anderen Fahrschulen hatten alle 54 PS Golf, die konnten nichts. Und dann kamst du mit dem 60 PS 1,9 Liter Diesel, aerodynamisch schnelles Auto.
Ja, ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich will es trotzdem nochmal betonen. Ein Bekannter von mir hatte eben auch einen 75 PS 205er. Und der war schneller als alle anderen immer.
Ja,
egal. Also die anderen hatten 80 PS VWs oder so.
Ja.
Hast keine Chance gehabt.
Ich weiß.
Das Ding war blitzschnell.
Leichtfüßig.
Blitzschnell.
Geiles Auto.
Gewicht steht hier gar nicht drin, aber die waren leicht, die Dinger.
Ja, 890 Kilo oder was.
Und immer noch echt total formschön, ne? Also wirkliches Design bei dem Auto, ne?
Nach 40 Jahren.
Ja, das ist kaum zu glauben, ne?
83 rausgekommen.
Boah, das muss man sich mal vorstellen. Aber auch im Markt ist ja leer mit frühen 205ern. Leer.
Alles ist mal bei Verbrauchsautos so. Der Markt ist auch leer bei einem VW Golf aus dem Baujahr 83 im Topf zu
spielen. Ja, das ist auch so, bei diesen Autos interessanterweise, wenn du einen 205er GTI suchst, was ja mittlerweile wirklich in allen Ländern, also der ist in Spanien begehrt, in Frankreich sowieso, in Deutschland auch, dann sind das meistens restaurierte Autos für um die 20.
Ja, ich hatte ja einen einzigen Mal vor ein paar Jahren hier ein Japan-Report mit nur 19.000 Kilometern?
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie in den Japaner ein Schwarz. Peugeot 205 GTI Linkslenker nach Japan geholt hat,
doch,
oder?
Doch, weißt du, was cool ist? Meine lieben Japaner, die mich mal besucht haben von Gattina,
ja.
Ich folge ja der Seite und poste manchmal auch, was der so repariert. Mhm. Der hat permanent so solche Autos repariert er. 205er.
Klar, kannst du ja auch nirgendwo anders hinbringen.
Nee, aber das ist aber geil, manchmal die Bilder vor seiner Werkstatt, wenn du nur so 3-4 Peugeots stehen, Renault Kangoo, ein Fiat Panda und alles links gelenkt. Das ist so, wie cool ist das denn? Wo kommt das Zeug denn her?
Weißt du, was ich glaube? Ich muss mal wirklich jetzt ernsthaft mal drüber nachdenken. Gibt es überhaupt Peugeot in Japan?
Das weiß ich nicht.
Ja, das ist nämlich schon also die nächste Peugeot Frage. Also
Peugeot gab es ganz sicher in Asien, ganz groß. Mhm.
Also ja,
französische Autos Gab es Peugeot in Japan? Gute Frage. Weiß ich nicht.
Ja, weil das...
Ich weiß nicht.
Ja.
Kann ich gar nicht beantworten.
Ja, aber...
Es gibt geile Peugeots in der Zeit. Immer noch geil. Ein Peugeot 405 MI 16 auch. So richtige Sportlimousine. BMW-Killer.
Ja. Ja, ja, ja.
Gut, den BMW jetzt, den ich gerade geschoben habe, den killst du mit allem. Da kannst du auch zu Fuß gehen.
BMW-Killer. Der BMW-Killer hier ist eine ganz kleine Feder an irgendeiner Stelle im Vergaser vermutlich oder was. Nein, aber nee, kriegt keinen Sprit. Ich krieg keinen Sprit. Irgendwie kriegt er keinen Sprit. Tja. Der Benzinfilter, den man sehen kann im Motorraum, der ist voll. Aber man hat das eben nach den Startversuchen auch gerochen. Er riecht halt gar nicht nach Sprit. Er ist trocken.
Ja. Ich bin auch trocken. Ich trinke ja nicht. In dem Sinne.
Mehr.
Nee, ich fange heute Abend doch wieder an. Ich habe noch so schön Graf Adelmann. Falls du zuhörst, Felix Graf Adelmann, ich habe noch ein bisschen Wein von dir. Und ich mache mir heute Abend den Blanc de Noir auf. Das ist mein Liebster, der Weiße.
Original, verkorkt von Adelmann.
Zum Glück mit Schraubverschluss.
Ah, ja.
Da achte ich immer drauf. Keinen Bock, da in dem Korken rumzufummeln.
Das ist auch, ist ganz witzig, es gibt ja wirklich noch Experten, die erzählen, dass ein guter Wein immer einen Korken haben muss.
Keine Ahnung. Ich bin kein Experte. Ich kann nur sagen, schmeckt mir. Wie ein Kunde hat mir gerade geschrieben, welche Weinrebsorte ich bei Rotweinen bevorzuge. Wahrscheinlich, weil ich mir eine Flasche Wein schicken will.
Hast du geschrieben Traube?
Nee, ich habe zurückgeschrieben, ich bin halt kein Weinkenner, bin ich ja wirklich nicht. Ich habe nur zurückgeschrieben, das Einzige, was ich sagen kann, mir schmecken schwere Rotweine, weil sie so richtig schwer sind. Das ist nicht gut. Das mag ich. Ja? Aber was weiß denn ich, wie die Rebsorte, keine Ahnung, ist doch egal. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen schweren Wein, 1,5 Kilo, keine Ahnung. Was wiegt so eine Flasche? Da bin ich ein Banause.
Wiegst du den immer vorher und sagst dann, der schmeckt gut,
der ist aber schwer, der Wein. Du. Nee, ich bin da ein Banause, aber das macht gar nichts, weil man muss nicht alles wissen und können. Man kann ja mir schmeckt's. Punkt.
Ja.
Aber ich beschäftige mich nicht mit weiter. Ich mache kein Weinseminar und gar nichts.
Ja.
Dazu muss ich noch jemanden beglückwünschen übrigens ganz am
Zum
Ende.
Zum Weinseminar. Nee, zum bestandenen Weinseminar.
Nee, das Oren Ishii, ja, wo ich ja gerne hingehe, ist im Feinschmecker, in der neuen Feinschmecker in der Zeitung, ohne dass sie es wussten aber auch, ist gelistet mit Beschreibung als eines der besten 10 besten vietnamesischen Restaurants in Deutschland.
Oh ja, Respekt.
Für mich ist es das Beste, Leute, das kommt noch dazu. Nicht eins der besten, es ist das Beste. Ich hatte da erst gestern leckeres Essen.
Ja. Ja. Das ist halt immer was Besonderes, ja.
So, jetzt, also, ich habe heute Straßenwacht gespielt. Jetzt habe ich noch kulinarische Tipps gegeben. Jetzt gehe ich nach Hause. Tschüss.
Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.